Willkommen zu einer weiteren Folge von Growth Management. Wir sind Chris und Emanuel und bei uns bei Growth Management geht es um Persönlichkeitswachstum und in allen Lebensbereichen im Leben voranzukommen. Und wir haben auch mal wieder mal ein Format jetzt, wo heute die, glaube ich, vierte Folge kommt. Und zwar geht es da um die Fragen des Lebens. In dem Format machen wir es so, dass bisher war das nur Chris, der mir Fragen gestellt hat. Ich bin kein bisschen darauf vorbereitet gewesen. Und also quasi ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und heute machen wir es mal umgekehrt. Ich stelle dem lieben Chris ein paar Fragen und der antwortet aus dem Kalten heraus. Also weiß auch nicht, was auf ihn zukommt. Frage Nummer eins, Chris. Wie geht's dir?
Das ist ehrlich gesagt, das ist eine der wichtigsten Fragen, weil da könnte man jetzt wieder hinterfragen, wie geht's dir und wie geht's dir wirklich? Und da könnte man dann wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten geben, weil diese Frage ist teilweise die schwierigste Frage zu beantworten. Aber um es kurz zu machen, mir geht's overall sehr gut und ich bin sehr glücklich und dankbar, jetzt heute hier zu sein und freue mich auf jeden Fall auf die Fragen.
Perfekt, perfekt. Also, ich starte mal rein mit der ersten Frage. Lieber Chris, was glaubst du, kommt nach dem Tod?
Sehr, sehr gute Frage. Habe ich mich auch schon sehr lange damit beschäftigt, weil es gibt da ja sehr, sehr viele verschiedene Theorien. Und ich war unglaublich lange in der, sag ich mal, dieser ganzen spirituellen Branche, Welt drin. Und da wird ja auch mal viel von Reinkarnation gesprochen. Das heißt, dass man Wiedergeburt beispielsweise erlebt und so weiter. Tatsächlich war es dann so, dass ich durch verschiedene Ereignisse, so 2022 hat es schon so angefangen, 2023 dann so richtig, bin ich durch verschiedene Ereignisse einfach sehr stark zum Glauben gekommen. Und deswegen habe ich jetzt dann natürlich meine einfach Ansicht logischerweise da. Ich glaube an Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass wir gerichtet werden, dass unsere Taten, die wir auf dieser Welt wirklich machen, dass sie Konsequenz haben, ja, wenn es dann soweit ist. Und ich glaube, dass was das Einzige, ich habe gar keine Angst vor dem Tod, das muss ich sagen, aber die einzige Angst und das ist meine größte Angst, die ich wirklich habe, ist, dass nach dem Tod, ja, stellt euch das einfach mal so vor, wir kommen dann ins Himmelreich, ja, wir haben da alles wie im Paradies und dann ist da meinetwegen jemand, der die nochmal so ganz kurz, ja, wie auf so einer ganz, ganz großen Leinwand, mitten in den Wolken, so stelle ich mir das zumindest vor, ist so eine riesige Leinwand und da läuft dann so ein Film und der Film läuft über das Leben, wie es hätte sein können, wenn du dein volles Potenzial ausschöpfst. Wo du überall hättest leben können, was du hättest alles aufbauen können, welche Firmen, welche Projekte, welche Charities, welchen Wohlstand, ja, alles wird da dieser Film und das hättest du sein können. Und meine größte Angst und die Sache, die mich halt sehr stark antreibt, ist genau das, so das nach meinem Tod im Endeffekt nochmal zu sehen und einfach zu wissen, ich habe unter meinem Potenzial hier gelebt und das treibt mich an. Das ist so meine Vorstellung. Ich glaube da sehr stark dran. Ich kann es natürlich nicht beweisen. Ich habe Freunde, die Nahtoderfahrungen hatten, die interessanterweise und auch aus verschiedenen Interviews auch schon mal ein paar Dokumentationen, interessanterweise sehen die alle was sehr, sehr Ähnliches und haben alle sehr, sehr ähnliche Erfahrungen. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja, das sagen nur Leute, weil die Aufmerksamkeit wollen und sowas gibt's gar nicht. Ja, einer meiner besten Freunde hatte da halt schon eine sehr, sehr krasse Erfahrung, weil er mal unter einen Baumstamm gekommen ist als Kind. Das ist jetzt auch nicht ganz so cool. Und dann war er halt weg und ganz weg und ist dann halt im Endeffekt wieder dankbarerweise wiederbelebt worden. Und bei ihm war das halt tatsächlich auch so, ne? Dass er halt genau das so beschrieben hat, dass alles sehr, sehr hell war. Ja, er hat keine Angst gespürt oder so. Es war nicht schrecklich, es war nicht schlimm. Er wäre gerne da geblieben. So, es war einfach alles so spannend. Und es ist in meinen Augen ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, man sollte keine Angst haben vor dem Tod. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Weil man halt eben selbst wenn man damit konfrontiert wird. So, ich habe das eh schon mal erzählt vor ein paar Monaten auch, wo wir mal den Flug hatten von Los Angeles zurück nach Frankfurt und wo ich halt dachte, das Ding stürzt halt ab so. Das war es jetzt halt komplett. Und auch in dieser Situation war ich ja irgendwo ruhig und ich weiß gar nicht warum, keine Ahnung. So, mich hat es nicht aus der Ruhe gebracht, weil ich mir dachte, wenn es das jetzt wirklich war, so be it. Also, wenn es das wirklich war, also dann okay. Kann ich mich nochmal zurückerinnern an all die schönen Momente. Aber ich habe es nie so wahrgenommen, weil ich habe immer, und das war mein primärer Gedanke, das kann es noch nicht gewesen sein. So, und deswegen war ich dann relativ entspannt im Endeffekt. Ich habe halt Leute gesehen, die kompletten Verstand verloren haben. So. Und da sieht man halt, wie Menschen damit anders umgehen. Aber ich persönlich, um die Frage abzurunden, glaube definitiv, dass es nach dem Tod weitergeht, in welcher Form auch immer. weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass ich viele verstorbene Mitmenschen dort wiedersehe und dass wir dort im Endeffekt in Gespräche führen können. So, meine Wunschvorstellung wäre, dass ich wirklich so mit Vorfahren von so 200-300 Jahren nochmal die Möglichkeit habe zu sprechen, in irgendeiner Form dann wieder, weil ich da sehr, sehr stark auf die Historie zurückschaue. Auch so kleiner Tipp an jeden Einzelnen, beschäftigt euch mal ein bisschen mit eurem Familienstammbaum und schaut mal, wo sind eure Wurzeln überall. Und dann seht ihr mal, dass da in der Vergangenheit auch deutlich mehr abging. Was ich damit meine ist, beispielsweise bei mir weiß ich, so Urgroßvater dann eher, halt auch 13 Geschwister und so weiter. Das war halt alles damals nochmal, das war halt alles damals nochmal anders. Also das, die zwei gehen sehr, sehr weit und dann sieht man auch mal, woher man überhaupt kommt. Ja, was sind die Wurzeln? Ja, und dann kann man die Puzzleteile ein bisschen zusammenfügen. Ja, und ich habe das beispielsweise auch, weil ich weiß, okay, wo komme ich her? Wo sind meine Wurzeln? Die sind auch in verschiedenen Ländern, wenn man zurückgeht. Und das ist halt eine interessante Sache. Also ich beschäftige mich jetzt nicht aktiv damit, aber interessanterweise, egal welche Interviews ich höre und wenn diese Frage kommt, glaubst du ein Leben an den Tod und hast du Angst vor dem Tod? Die meisten Menschen haben keine Angst vor dem Tod und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Sache, dass man in meinen Augen daran glaubt, dass man schon gerichtet wird nach diesem Leben, weil ansonsten macht man hier, was man will. Und deswegen ist alleine auch die Diskussion, die ich immer mit einem Atheisten dann auch habe, dass die, keine Diskussion ist jetzt nicht im negativen Sinne, aber mein Argument ist immer, dass die Idee von Gott real ist. Das heißt, selbst wenn du auf einer Insel bist, da sind 100 Leute, die glauben nicht an Gott, die können alles tun und lassen, was sie wollen, ohne gerichtet zu werden und bestehlen sich, beklauen sich, kämpfen sich und niemand urteilt. So, wenn aber 100 Leute auf dieser Insel sind und die glauben einfach an eine höhere Macht, die glauben einfach an Gott, die glauben einfach an Gesetz, alles was du, Gesetz, Karma, alles was du gibst, wirst du wiederbekommen. Auf welcher Insel wärst du lieber, wenn du jetzt die Wahl hättest? So, wärst du auf Insel 1 oder Insel 2? Und deswegen ist die Idee von Gott in meinen Augen real und das macht Gott real. Und dann gibt es natürlich noch genug anderen Evidenz, worüber wir jetzt nicht sprechen müssen, aber großes Thema, kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal sich selber darüber Gedanken zu machen.
Das ist ein super, super spannender Ansatz. Ich fand auch diesen Vergleich da interessant. Habe ich noch nie gehört so. Vor allem, dass diese Idee, also dass Gott ja erst real wird durch die Idee des Menschen, dass man sich das vorstellt.
Ja. Und alleine deswegen sage ich, hey, egal an was du glaubst, so. Ich respektiere da jede Religion, so, aber allein schon an diese Idee von dem Ganzen, an diese höhere Macht einfach, es hat keinen Nachteil. So, nenn mir einen Nachteil davon. Ja, dass man selber von sich selbst denkt, okay, über mir gibt's noch eine größere Macht. Das hat in meinen Augen keinen Nachteil. Und deswegen alleine die Idee von Gott macht das Ganze für mich real. Und ist dann auch natürlich, wenn man dann noch umso mehr dann darüber liest und so weiter, man bekommt dann auch sehr, sehr viele Zeichen und so weiter. Aber wie gesagt, gerne zur nächsten Frage auch, weil darüber könnten wir sonst stundenlang sprechen.
Das stimmt, da können wir, also schreibt es gerne mal in die Kommentare, da können wir auch gerne mal eine Folge drüber machen, über das Thema Glauben, weil das ein super, super spannendes Thema, finde ich auch ist.
Ja.
Genau, nächste Frage. Was bedeutet Macht für dich?
Einfluss, um es simpel zu machen. So, das ist einfach dieser Einfluss, den du vor allem dann logischerweise auf andere Menschen auch irgendwo hast. So, wenn du gewisse Macht hast, dann hast du sehr viel Einfluss und mit diesem Einfluss kommt halt die Verantwortung. Also genau das ist dieser Punkt, wo man dann oftmals schaut und man sieht auf Instagram die Leute und sagt so, boah, der hat so einen schönen Lifestyle, ich hätte so gerne das Leben von ihm. Okay, hättest du gern die Verantwortung über knapp 1000 Leute? So, hättest du gerne die Verantwortung dafür, dass du jeden Tag 10 bis 14 Stunden komplett angespannt bist, kein Wochenende hast? Ja, ist es das, was du wirklich magst? Weil viele Leute wollen den Lifestyle, aber nicht die Verantwortung dahinter. Und mit dieser Verantwortung kommt dann halt logischerweise auch die Macht. Weil derjenige, der die Verantwortung nimmt, der hat dann auch die Macht. Und Macht kann halt sehr negativ leider genutzt werden. Ich glaube, das sehen wir halt auch oftmals in der Welt, dass halt Macht zu was sehr, sehr Negativem genutzt werden kann. Und es gibt auch im Leadership einen sehr, sehr schmalen Grad zwischen Manipulation und Inspiration. Und das ist halt auch wieder genau das Machtspiel, was dann viele Leute halt leider ausnutzen. Ja, weil die werden auf einen Podest gestellt, teilweise zu Unrecht, teilweise aufgrund von vergangenen Leistungen, die gar nicht mehr der Realität entsprechen. Und Menschen stellen sie dann im Endeffekt auf irgendeinen Podest und die nutzen die Macht halt einfach aus. Und das sehe ich oder habe ich schon in der Vergangenheit sehr, sehr oft gesehen. Und deswegen, so um es kurz zu machen, Macht ist für mich einfach nur den Einfluss. Und mit diesem Einfluss kommt halt enorm viel Verantwortung auch. Ja, also
Okay, da gehe
die
ich, da gehe
kurze
ich mit dir.
Antwort. Ja, das ist die kurze Antwort. Es gibt auch ein sehr kontroverses Buch, sehr, sehr kontroverses Buch. Es ist tatsächlich auch verboten worden in vielen Gefängnissen. Und zwar sind es die 48 Gesetze der Macht
Rat
von
mal, wo
Robert
das
Greene.
steht. Rat mal,
Ja,
wo das steht.
das kann ich mir gut vorstellen, dass du das auf jeden Fall auch bei dir im Regal hast. Und Robert Greene ist, wie gesagt, ein sehr kontroverser Autor. In meinen Augen ein unfassbar, unfassbar geiler Autor, der einfach ja
Ich
sich
feiere den auch.
mit dieser Thematik beschäftigt und das nicht wegschiebt. Nee, ich habe das Buch drüben. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Mastery. Das ist auch eins meiner Lieblingsbücher so. Deswegen, ja, Macht
Also
ist ein
ich
großes
finde.
Thema. Ich habe mich ehrlich gesagt durch dieses Buch 48 Gesetze der Macht, habe das schon vor einigen Jahren das erste Mal gehört, damals als Audiobook, und habe einfach immer und immer und immer wieder da mal reingehört, weil es in meinen Augen nicht mal darum geht, das Ganze dann auszuführen, sondern einfach nur zu verstehen.
Ganz genau,
Weil
vor allem.
dann verstehst du, was Menschen mit dir für Absichten haben und du siehst es halt
Ganz genau.
und dann kannst du es halt durchschauen. Ja.
Genau, deswegen habe ich mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Nicht, weil ich irgendwie ein machtgeiler Typ bin, sondern ich wollte damals wissen, als ich mit diesem Thema angefangen habe, wann wird über mich Macht ausgeübt und durch wen? Und
Ja.
wenn man das mal, sag ich mal, von der anderen Seite her aufrollt, dieses gesamte Konstrukt, dann ist es da wirklich krass, was einem da auffällt. Also Robert Greene zu dem Autor, er ist sehr machiavellistisch angehaucht, er hat sehr, sehr dogmatisch in vielen Sachen, aber ich finde, das ist ein ultra krasser Typ, weil er einfach in die Historie reingegangen ist, gerade von dem Buch. Also es gibt in zwei Ausführungen 48 Gesetze der Macht, es gibt das eben als Kurzfassung und ich habe mir die Langfassung geholt, die hat irgendwie 400, 500 Seiten oder 600. Ist auch nicht ein normales Taschenbuchformat, sondern ein bisschen größer. Und da sind wirklich hunderte Beispiele aus der Historie drin, wo diese Gesetze eben angewendet wurden und wo sie missachtet wurden, die er daraus gearbeitet hat. Und da siehst du, an welchen Belegen also immer schon seit Menschengedenken, da sind Belege auch aus der Bibel und so weiter mit drin, und die sind schon tausende von Jahren alt, dass der Mensch mit der Macht immer die ultra krassesten Sachen erreicht hat. Deswegen habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Super, super spannendes Thema. Also das ist eine ganz, ganz große Empfehlung,
Ja.
sich mal mit diesem Autor auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch im Nachgang mal zu fragen, warum ein bestimmtes Buch von ihm in der Dachregion verboten worden ist. Naja, aber es ist ein anderes Thema. Genau. Ich habe jetzt für dich mal, also keine direkten Fragen, aber zwei Situationen, auf die ich gerne von dir eine Antwort hätte, lieber Chris.
Ja, sehr gerne.
Und zwar sind es zwei Situationen. Einmal die Situation ist, die du zuerst beantworten sollst, und danach würde ich dir eine zweite Situation schildern, wo ich auch gerne eine Antwort von dir drauf hätte. Also einmal eine außer Kontrolle geratene Bahn rast die Gleise entlang. Weiter unten an den Gleisen arbeiten 5 Gleisarbeiter, die durch die Tram getötet werden, wenn sie nicht durch eine Weiche, die vor den Arbeitern sich befindet, auf ein anderes Gleis umgeleitet wird. Auf dem Gleis, also auf dem anderen Gleis, befindet sich jedoch ebenfalls ein Arbeiter. Du stehst bei der Weiche und musst entscheiden, auf welches Gleis die Tram oder der Zug halt fährt. Was machst du?
Das heißt, bei dem einen ist einer und bei dem anderen sind fünf, oder
Fünf.
wie? Ja,
Genau.
das ist so eine interessante Frage, weil da gibt es doch auch das mit dem Fußballstadion. Entweder das Flugzeug, also da ist ein Terror, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, das Wort. Also da ist halt im Endeffekt was geplant auf einem Fußballstadion und das Flugzeug fliegt da halt rein und in dem Stadion sind 50.000 Menschen. So, du hast jetzt die Möglichkeit, was machst du? Das Flugzeug im Endeffekt beseitigen oder was machst du halt so? Und ich finde diese Frage nochmal sehr, sehr interessant. Ich glaube, die rational logische Antwort wäre zu sagen, ja, okay, einfach für einen sich zu entscheiden, wenn es dann wirklich keine andere Möglichkeit gibt, so. Warum? Nicht, weil dieses eine Menschenleben weniger oder mehr wert ist wie die fünf, aber wenn man, glaube auch in dieser Situation einfach rational abwägen muss, wenn man wirklich eine Entscheidung treffen würde. Ich würde alles Mögliche versuchen, den Zug aus der Bahn zu schmeißen, meinetwegen umzuschmeißen, aber es ist halt einfach in meinen Augen diese Rationalisierung dann halt einfach abzuwägen.
Ja,
Ich weiß nicht, ob
also
es zu hart ist, aber that's the point.
Also, sag ich mal, dieses
Oder du hast ja
Gedankenexperiment ist
keine
mir
andere,
wirklich.
also es gibt ja nur diese zwei Optionen, oder? Gibt es da irgendwie
Ja,
einen
also
Trick,
es
den ich
gibt noch
gerade
eine
nicht
Option,
sehe?
in manchen Studien gibt es die Option zu sagen, ich weiß es nicht. Aber das also sich gar nicht zu entscheiden, das kannst du natürlich
Ach
machen.
so. Ja,
Ja.
okay. Nee, also wenn du eine Antwort magst, ob A oder B, dann
Genau.
safe, muss ich so sagen, dann die eine Person. Und das halt dann im Endeffekt einfach nur dem geschuldet, dass ich halt auf der anderen Seite fünf Personen habe. Und warum sollte ich fünf Personen, wenn ich es eh machen muss, warum sollte ich mich für die fünf Personen entscheiden, wenn auf der anderen Seite nur ein Menschenleben dem Ganzen gegenübersteht? Super
Genau.
kontroverse Aussage, wird bestimmt mal out of context genommen in 10 Jahren. Und dann erinnere ich mich zurück.
Also spannend ist, also es kommt ursprünglich von der britischen Philosophin Philippa Foot. Die hat sich das überlegt. Und das wird ja in unterschiedlichsten Formen auch dargestellt, dieses Experiment. Auf der Webseite, wo ich jetzt diesen Text auch her habe, ist da drunter auch ein Kasten, wo du abstimmen kannst. Da haben Tausende, Zehntausende Leute abgestimmt. Und diese Ergebnisse decken sich auch mit dem, was die wissenschaftlichen Studien, wo man das dann klinisch durchgeführt hat, mit Probanden, also VPN, also Versuchspersonen. Da ist man zu dem Schluss gekommen, dass wirklich 69% oder 70% die Weiche umstellen. 20 oder hier in dem Fall auf der Webseite 19% stellen die Weiche nicht um und 12% können sich da oder 10%, je nachdem, können sich nicht entscheiden. Ne? Also ganz, ganz deutliches Votum von 70%, die würden den einen Menschen opfern. So
Ja,
genauso wie du es jetzt
ich
gerade
glaube, die
gesagt
Leute,
hast.
die sich raushalten, die können einfach, das meinte ich auch in der letzten Podcast-Folge schon, dass wenn du dann für nichts stehen kannst, wenn du nicht mal dafür stehen kannst, dass jetzt fünf akkumuliert halt einfach faktisch mehr ist wie eins, so wenn du nicht so rational sein kannst und dann halt so emotionsgetrieben, dass du dann einfach sagst, ja, aber ich kann mich jetzt dazu nicht entscheiden, ne? Das ist in meinen Augen eine schwache Person.
Ja, also
Ich
ich
weiß
würde
nicht,
das jetzt.
ob es vielleicht zu hart ist, aber für mich ist halt, vielleicht denke ich da auch einfach nur sehr, sehr logisch und strukturiert
Ja.
und bin da vielleicht
Also.
einfach abgehärtet so durch meinen Job, aber das ist halt der Punkt.
Ja, also du, ich würde es jetzt nicht so wertend ausdrücken. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, ist ja eine fiktive Situation, ja.
Ja.
Also wer in dieser fiktiven Situation sich nicht entscheiden möchte, das ist vielleicht
Ja,
wirklich
der sagt
jetzt.
dann halt einfach so, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt vorkommt? Ich
Ja.
will mich nicht dazu äußern, dumme Frage
Okay,
so.
irgend
Aber
sowas, ja.
genau. Nee, aber ich finde das interessant. Ich finde generell spannend, sich da immer mal wieder so Fragen zu stellen. Ja, nee, interessant, interessant. Aber
Genau.
das ist meine Antwort. Also bin ich bei der Mehrheit. Du meintest,
Ja,
70% entscheiden sich
definitiv,
auch dafür.
deutlich, deutlich. Also 70
Okay.
Prozent, klar auf der Mehrheitsseite.
Okay, sehr gut.
Es gibt
Dann
noch eine
bin ich
weitere
nicht ein absoluter
Variante.
Unmensch, wenn ich jetzt die eine Person opfer.
Das ist sowieso, du pass auf, das ist bei all diesen Dilemmata, dieser psychologische Dilemmata, vor dem man da steht, oder moralische Dilemmata auch, da gibt es, also wenn aus du und aus deiner moralischen Vorstellung du das so entscheiden würdest, dann ist es dein absolutes Recht. Also wenn die Masse das anders sieht, na, ich bin mal gespannt, weil ich habe nämlich
Ich
noch
habe
eine
eine
zweite Variante.
Gegenfrage. Interessante Frage vielleicht. Ich weiß nicht, ob es reinpasst, aber ich glaube schon. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, einen guten Freund von mir, der jetzt im Endeffekt umzieht. Und wir haben über Thema Waffen und so weiter, House Protection gesprochen. Also was ist, wenn im Endeffekt jemand einbricht, so bei dir? Du müsstest dich verteidigen, inwiefern würdest du das machen? Und dann hat er halt beispielsweise eine De Debatte geführt und so von wegen, ja, auf keinen Fall würde ich den verletzen oder den angreifen oder dem irgendwas antun. Und mein Freund hat da halt eine sehr, sehr starke Meinung und sagt halt einfach, hey, der verletzt hier meine Privatsphäre, das hat er gefälligst nichts zu tun und er wird damit Konsequenzen rechnen. Heißt nicht, dass er den umlegen wird, um Gottes Willen, aber es gibt schon im Endeffekt da ja auch hier wieder so, dass man für alles dann versucht, Empathie aufzubringen, aber ich glaube, da ist schon wichtig, seine klaren Grenzen zu haben, oder?
Du, natürlich, natürlich. Also,
Ja.
da gibt es aus meiner Sicht, ich sehe das auch relativ dogmatisch oder pragmatisch. Also, es gibt Grenzen. Jeder Mensch hat die Grenzen eines anderen Menschen zu wahren. Und wenn einer über diese Grenze geht, muss er mit den Konsequenzen dafür rechnen. Das ist ganz
Safe.
klar meine Aussage.
Safe.
So, das ist das, was ich da an der
Genau.
Stelle jetzt mal, ohne da in die Tiefe gehen zu wollen,
Ja. Hast du denn noch
genau.
eine Frage an mich, an mich?
Genau. An dieses Ding angeknüpft ist eben noch eine zweite Variante. Die ist von der amerikanischen Philosophin Judith J. Thompson. Und da ist die Situation wie folgt. Da hätte ich auch gerne eine von diesen A, B, C oder ich weiß nicht Antworten. Nee, Entschuldigung, A, B oder ich weiß nicht Antworten, so rum, genau. Also eine außer Kontrolle geratene Lore, also das ist so ein Ding im Bergwerk, reißt die Gleise hinunter auf eine Gruppe von 5 Gleisarbeitern zu, die alle umkommen werden, wenn diese Lore, also dieser Zug, wo diese Kohle drin ist im Bergwerk, so ein kleiner Wagen, wenn der nicht gestoppt wird. Und du stehst gerade über einer Fußgängerbrücke, die zwischen der herannahenden Lore und den Arbeitern die Gleise überquert. Du stehst auf der Brücke und neben dir steht ein unglaublich großer, unglaublich dicker Mann. Und die einzige Möglichkeit, diese Arbeiter zu retten, besteht darin, den dicken Mann von der Brücke zu stoßen, damit sein großer, voluminöser Körper auf die Gleise fällt und diese Lore stoppt. Dadurch wird eben dieser große, voluminöse Mann halt getötet. Was tust du?
Also ich persönlich würde es nicht tun, einfach nur wieder aus dem Thema Reinkarnation, weil am nächsten Leben wird es noch was jemand mit mir tun. Weil ich glaube, dass man halt dann im nächsten Leben dafür bestraft wird und das heißt, wenn ich wiedergeboren wird, dann wird mich irgendjemand einfach vielleicht töten so. Und deswegen würde ich es schon alleine nicht tun. Das ist die simple Antwort. Was ich da machen würde, in erster Linie würde ich vielleicht beten, ja, dass irgendwas Magisches passiert und dass das Ganze gestoppt werden kann. Aber ich würde auf jeden Fall nicht den da schubsen. Einfach nur, weil ich an dieses Konzept eben glaube, dass man entweder in diesem oder im nächsten Leben eh dafür wieder bezahlt. Und das würde ich nicht tun, weil dann dein Input gibt ja dein Output. Und wenn man dann beispielsweise diesen Input bekommt und ich hätte selber diese Entscheidungsfreiheit, den jetzt da zu schupfen, würde ich nicht machen. Also würde ich nicht einfach übers Herz bekommen. So könnte ich mir nicht mehr in den Spiegel schauen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, okay, aber du hättest die Möglichkeit, im Endeffekt, die 5 zu retten damit. Ja, und würdest halt dieses eine Leben opfern, so der wahrscheinlich wenn er so weitermacht, nicht mehr lange lebt, so, wenn er so absolut, absolut, absolut übergewichtig ist. So, wenn man es dann so rationalisieren mag, so, dann, aber dann wird man wieder werten. Und ich persönlich glaube immer an das Thema, dass man alles wiederbekommt. Und deswegen, würde ich das tatsächlich nicht machen. Ich würde mir eine gemeinsame Lösung überlegen, was wir machen können. Vielleicht würde ich ihn dazu animieren, wie heißt das, Logge? Ja.
Diese Lore.
Ich würde ihn dazu animieren, der Lore so einen Bodycheck zu geben, dass die aus der Gleis kommt und das wäre es dann. Nee, aber
das ist das Schöne an diesem Dilemmata. Ja. Es gibt da halt nichts drumrum. Du musst dich halt mit dem auseinandersetzen, was du halt da halt hast. Was ich so krass finde, ist, und also 60% aller Menschen machen genau das, was du gemacht hast. Die sagen eben, ich würde den Mann nicht von der Brücke stoßen. Und 28 oder halt 30% sagen, ja, ich schmeiß den runter. Und wieder 10-12%, genauso wie im ersten Part, können sich nicht entscheiden. Und ich finde das so spannend, weil du von der Situation her eigentlich überhaupt keinen Unterschied hast. Weil du rettest im ersten Fall rettest du 5 Leben, indem du 1 tötest, und im zweiten Fall würdest du das Gleiche tun. Aber der psychologische Unterschied, und das ist das, was mich eben so interessiert, warum der Mensch dann nicht rational agiert, sondern im zweiten Fall genauso sagt, hey, ich rette 5 Leben, ist das Gleiche, liegt nämlich einfach daran, dass im zweiten Fall der Mensch als Mittel zum Zweck dient. Und scheinbar ist es, könnte man daraus schlussfolgern, müsste man natürlich dann wissenschaftlich, empirisch belegen, dass der Mensch Skrupel hat, direkt zum Täter zu werden, also proaktiv einen anderen Menschen zu schubsen, ihn zu berühren und ihn dafür selbst mit den eigenen Händen zu töten. Und das finde ich auch insgesamt sehr, sehr spannend, weil ich glaube ganz fest daran, dass der Mensch in der Summe gut ist. Ich glaube, dass eben diese 60-70%, je nachdem, welcher Statistik man da glauben mag, aller Menschen im Kern was Positives wollen. Weil diese ganzen psychologischen Dilemmata, die genau in diese Richtung abzielen, die sagen nämlich genau das, dass sie einen anderen Menschen nicht proaktiv töten würden, selbst wenn sie wissen, dass sie dadurch der Masse dienen würden, indem sie rein rational 5 Leute damit retten würden. Dass sie sich trotzdem für den Tod von 5 entscheiden, wenn sie nicht selber zum Täter werden wollen. Ich habe mich mit dem Thema auch mal lange auseinandergesetzt, auch ein super spannendes Thema, was zum Beispiel der Schusswaffengebrauch in Einsätzen angeht. Da hat man Zahlen verglichen, wie viele Leute zum Beispiel in den Ersten und Zweiten Weltkriegen und im Vietnamkrieg, die von Staatsseiten aus proaktiv in den Krieg involviert werden, indem sie zum Beispiel mit Wehrpflicht oder Zwangsrekrutierung eingezogen wurden, wie die Trefferquote von diesen Leuten ist. Und die Masse aller Soldaten im Gefecht, die schießt nicht bewusst auf den Gegner. Das ist auch ultra krass. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Generalmobilmachung in der Ukraine oder in Russland hast, wirst du von allen Leuten, die jetzt nicht Reservisten sind, sondern die einfach so eingezogen werden, werden 80-90% in Richtung des Gegners schießen, 10% schießen bewusst und versuchen, diesen Gegner proaktiv zu töten. Und das ist auch das, was die ganzen Statistiken in Summe zeigen, dass einer von 10 wirklich einen an der Waffel hat und ein Psychopath ist. Das sagen die Statistiken. Ja. 6-7 sind normal und eben ungefähr, ja, sagen wir mal, 3 bis vielleicht 3,5, 4, je nachdem, welcher Statistik man da glauben mag, haben den Hang zu so einer Soziopathie, also haben Auffälligkeiten im zwischenmenschlichen Agieren. Aber einer von 10, wenn man jetzt meine gesamte Gesellschaft anschaut, der hat gravierende Störungen im Gefühlsverhalten anderen Menschen gegenüber. Das ist auch ein super spannendes Thema, können wir auch gerne mal, wenn es euch interessiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, können wir auch gerne mal eine Folge drüber machen, weil ich beschäftige mich auch gerne mit diesen menschlichen Abgründen und einfach insgesamt diese Psychologie des Menschen, das finde ich super spannend.
Ja, extrem spannend, extrem spannend. Erst gestern ein Interview von Jordan Peterson, ne, darüber gesprochen, der hat auch über einen sehr erfolgreichen, er hat den Namen leider nicht genannt, aber er meinte sehr erfolgreiche Person, große Celebrity, absoluter Psychopath, auch wenn sich das bei ihm nur im Privatleben äußert und nicht nach außen, ne? Aber wie man mit dem dann am besten umgeht und wie die Therapiesession mit ihm war, also war wirklich ein sehr, sehr interessanter Krass. Podcast. Genau, sehr schön. Es waren heute sehr, sehr coole Fragen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeine abschließende Frage oder waren das alle Fragen? Fand ich auf jeden Fall sehr cool und wir können gerne mal 2.0 machen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich könnte jetzt noch ein paar hinterher droppen, aber wir wollen es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Machen wir lieber ein paar weitere Folgen.
Ich glaube, dieses Format ist sehr, sehr cool, weil ich selber höre mir gerne Podcasts an, wo es dann um mehrere Themen auch teilweise geht. Und da bringt man viele verschiedene Impulse mit rein. Deswegen schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob euch das Ganze gefallen hat, wie ich mich geschlagen habe. Und ob wir da mal 2.0 machen sollen, dann können wir das sehr, sehr gerne mal machen. Ansonsten danke auch an dir für die Fragen, haben mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Werde ich wahrscheinlich auch noch später ein bisschen länger drüber nachdenken, ob ich nochmal so geantwortet hätte oder ob ich es vielleicht anders gesehen hätte. Ich finde das immer sehr spannend und deswegen danke auch an dich und danke an jeden Einzelnen, der hier wieder eingeschaltet hat. Lasst uns gerne euer Feedback da und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Bis dahin, alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal.